Ich arbeite im medizinischen Vertrieb und mein Job schickt mich oft 2 bis 3 Mal im Monat an Wochenenden auf Reisen, wobei eine Firmenkreditkarte meine Ausgaben abdeckt. Normalerweise buche ich Unterkünfte, die für die Reise praktisch sind. Für diesen Anlass reservierte ich ein Einzelzimmer bei Airbnb, nur wenige Gehminuten vom Büro entfernt, das ich besuchen musste. Mein Termin war für 8 Uhr morgens angesetzt, aber Flugverspätungen zwangen mich dazu, alles umzuplanen. Nach 3 Verzögerungen kontaktierte ich das Team und zum Glück wurde das Treffen auf den nächsten Tag verschoben. Ich verlängerte meinen Aufenthalt bei Airbnb um eine weitere Nacht, da mein Zimmer nicht von jemand anderem reserviert war. Nach stundenlangem Warten bestieg ich schließlich einen Flug, der gegen Mittag landete. Erschöpft bestellte ich ein Uber zur Unterkunft. Vor dem Eingang standen 4 Autos, was bei geteilten Unterkünften nicht ungewöhnlich ist. Der Gastgeber begrüßte mich herzlich und führte mich in mein Zimmer. Es war klein, aber funktional. Ein King-Size-Bett, ein Bad und ein Fenster mit Blick auf eine laute Straße. Beim Auspacken bemerkte ich, dass die Schlichtheit des Raumes genau das war, was ich für einen so kurzen Aufenthalt brauchte. Den Nachmittag verbrachte ich damit, Netflix auf meinem Laptop zu schauen. Um 18 Uhr wurden meine Augenlider schwer. Ich wollte meinen Schlafrhythmus nicht ruinieren, also blieb ich noch etwas wach. Dann wurde die Ruhe plötzlich gestört. Die Haustür schlug zu und ein Paar kam laut lachend herein. Ihre Stimmen hallten durch das Haus, aber es störte mich nicht allzu sehr. Schließlich hatte ich diesen Ort gewählt, obwohl ich wusste, dass es laut sein könnte. Meine Priorität war es, in der Nähe des Termins zu sein, nicht absolute Stille zu haben. Ich legte mich ins Bett, bereit einzuschlafen, als plötzlich Schreie durch die Wände drangen. Das laute Paar stritt sich nun heftig. Ich erstarrte, unsicher, ob ich eingreifen oder abwarten sollte. Ihr Streit wurde von Minute zu Minute schlimmer. Der Mann beschuldigte die Frau irgendetwas im Zusammenhang mit Untreue. Plötzlich waren laute Schläge an ihrer Tür zu hören. Ich näherte mich meiner eigenen Tür und drückte mein Ohr dagegen, um die Stimmen besser zu verstehen. Es war der Gastgeber, offensichtlich verärgert, der ihnen sagte, dass sie gehen müssten. Der Mann verließ wütend das Haus. Seine Schreie verklangen, als er die Straße hinunterlief. Ich blieb an meiner Tür stehen, das Ohr an das Holz gepresst, um das Gespräch zwischen der Frau und dem Gastgeber mitzubekommen. Sie flehte ihn an, versprach, dass es keine weiteren Probleme geben würde, da ihr Freund nun fort sei. Nach einem Moment stimmte der Gastgeber widerwillig zu und ging die Treppe hinunter. Ich hörte das Klicken seiner sich schließenden Tür, bevor ich wieder ins Bett ging. Die Erschöpfung zog mich in den Schlaf. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte, als ich begann, eine leise Stimme zu hören. Zuerst dachte ich, es sei Teil eines Traums, der sich immer wiederholte. Als ich vollständig aufwachte, merkte ich, dass es echt war. Eine männliche Stimme kam von draußen an meinem Fenster, wiederholte etwas darüber, dass jemand herauskommen solle, um zu reden. Da begriff ich, es war der Freund. Mein Brustkorb zog sich zusammen, während ich still blieb und hoffte, dass er gehen würde. Doch dann begannen die Schläge. Zuerst sanft, wurden sie immer stärker, immer eindringlicher. Ich wusste, dass ich es nicht ewig ignorieren konnte. Vorsichtig näherte ich mich dem Fenster und öffnete es nur einen Spalt, um zu sprechen. »Du hast das falsche Zimmer«, sagte ich, versuchte bestimmt zu klingen. Seine Antwort war wirr. Lallend. Er war offensichtlich betrunken. Ich schloss das Fenster schnell wieder und hoffte, dass es damit vorbei war. Ich setzte mich auf die Bettkante, hielt den Atem an. Doch die Stille hielt nicht lange. Er begann erneut zu schreien und forderte, hereingelassen zu werden. Meine Hände zitterten, ich blieb völlig regungslos und betete, dass er aufgeben würde. Plötzlich ließ mich das Geräusch von zerbrechendem Glas aufschrecken. Ein Stein hatte das Fenster durchschlagen und die Scherben verteilten sich auf dem Boden. Ich hatte keine Zeit zu denken. Mein Instinkt schrie, dass ich rennen musste. Ich lief zur Tür, aber als ich zurückblickte, sah ich seine Hände am Fensterrahmen, wie er versuchte, einzudringen. Ich schlug die Tür hinter mir zu und rannte die Treppe hinunter. Mein Herz raste. Der Gastgeber stand neben dem Haupteingang, ein Gewehr in der Hand, bereit hinauszugehen. »Er ist zurück«, keuchte ich. »Er hat das Fenster eingeschlagen und versucht einzudringen.« Der Gesichtsausdruck des Gastgebers wurde düster und ohne ein Wort stieg er die Treppe hinauf. Ich blieb unten an der Treppe stehen, klammerte mich ans Geländer, während er rief und fragte, ob jemand da sei. Stille war die einzige Antwort. Langsam stieß er die Tür zu meinem Zimmer auf, die Scharniere quietschten schwerfällig. Er schaltete das Licht ein und durchsuchte den Raum. »Er ist nicht hier«, rief er von oben. Ich spürte eine immense Erleichterung, aber sie hielt nicht lange. Auch die anderen Gäste kamen heraus, einschließlich der Freundin. Sie trat mit einem Koffer in der Hand auf den Flur, das Gesicht tränenüberströmt. Ihr Schluchzen hallte wieder, während sie an mir vorbeiging und das Haus verließ. Ich bedankte mich beim Gastgeber für seine Hilfe, obwohl meine Nerven noch immer angespannt waren. Ich kehrte ins Zimmer zurück und begann hastig zu packen. Es gab keine Möglichkeit, noch eine weitere Nacht dort zu bleiben. Ich fand ein nahegelegenes Motel, wo ich ein paar unruhige Stunden schlafen konnte, bevor mein morgendlicher Termin stattfand. Am nächsten Tag flog ich ohne weitere Zwischenfälle nach Hause zurück, dankbar, diese Nacht unversehrt überstanden zu haben. Ich lebte früher in einer kleinen, schmutzigen Kellerwohnung, Teil eines Hauses, das seine besten Zeiten längst hinter sich hatte. Der Ort war winzig, kaum Platz für ein Schlafzimmer, und ich teilte ihn mit einem Mitbewohner. Mein Zimmer war eigentlich nur eine Ecke des Wohnzimmers, abgetrennt durch ein altes Laken. Privatsphäre existierte nicht, und der Platzmangel begann mich zu belasten. Anfangs funktionierte es mehr oder weniger, aber die Dinge wurden kompliziert, als ich anfing, mit meiner Freundin Emma auszugehen. Sie lebte bei ihren Eltern, also war es fast unmöglich, Zeit allein zu finden. Mein Mitbewohner Jack war in Ordnung. Er war zurückgezogen und sehr auf sein Studium konzentriert. Wir redeten nicht viel und ich hatte nicht vor, ihn um sein Zimmer zu bitten. Er zahlte mehr Miete, also hatte ich das Gefühl, mich nicht beschweren zu dürfen. An einem Wochenende beschloss ich, dass Emma und ich eine Auszeit verdient hatten. Etwas Schönes nur für uns. Nach etwas Suchen im Internet buchte ich ein Airbnb im Stadtzentrum. Der Ort war ein einfaches Apartment, nichts Luxuriöses. Es lag im Erdgeschoss und hatte einen kleinen, eingezäunten Innenhof zur Straße hin. Der Zaun reichte nur bis zur Hüfte, so einer, den man leicht hätte übersteigen können, wenn man wollte. Wir kamen spät am Freitagabend an. Der Besitzer hatte eine dieser Schlüsselkisten mit Code bereitgestellt. Er schickte mir den Code, sodass wir ohne persönlichen Kontakt hineinkamen. Der Ort sah genauso aus wie in der Anzeige. Gemütlich, aber schlicht, fast wie ein günstiges Hotel. Es gab einen kleinen Kühlschrank, eine Mikrowelle, aber keinen Herd. Das Schlafzimmer war nur leicht vom Hauptbereich getrennt, aber das störte mich nicht. Wir hatten den ganzen Ort für uns allein und das war alles, was zählte. Der Freitagabend war großartig. Wir aßen etwas Einfaches, schauten einen Film und genossen einfach die gemeinsame Zeit. Gegen Mitternacht schliefen wir zufrieden und ruhig ein. Der Samstag begann genauso. Entspannt und friedlich. Wir machten einen Spaziergang, bestellten Essen zum Mitnehmen und gingen früh ins Bett. Irgendwann in der Nacht wachte ich plötzlich auf. Etwas fühlte sich seltsam an. Zuerst konnte ich nicht erkennen, was mich geweckt hatte. Das leise Murmeln der Stadt war im Hintergrund zu hören, aber da war noch etwas anderes. Man hörte immer noch Leute auf der Straße laufen, ihre Stimmen hallten gelegentlich in der Nacht. Aber dann hörte ich es. Ein leises Knarren aus dem Wohnzimmer. Mein Herz machte einen Satz. Es klang nicht wie das übliche Straßenrauschen, es kam von drinnen. Ich sah zu Emma, die noch neben mir schlief. Sie bewegte sich ein wenig, unruhig, aber sie war nicht wach. Und dann sah ich ihn. Ein Mann stand am Rand des Schlafbereichs, nur schwach beleuchtet vom fahlen Licht eines Handys in seiner Hand. Sein Gesicht war gerade so zu erkennen. Ungepflegter Bart, dünne Brille, vielleicht um die 40. Er trug eine dunkle Mütze unter der fettige, glatte Haare hervorkamen. Die Art, wie er das Handy hielt, ließ mir den Magen umdrehen. Er richtete es direkt auf uns, als würde er ein Foto machen. Ich erstarrte. Mein Kopf versuchte verzweifelt zu verstehen, was gerade geschah. Kaum, dass ich mich aufrichten wollte, drehte er sich um und rannte zur Tür hinaus. Ich hörte, wie die Schiebetür zum Hof geöffnet wurde, gefolgt vom eindeutigen Klick des Schlosses. Dieses Geräusch ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Es war kein automatisches Schloss. Er musste es selbst abgeschlossen haben, was nur eins bedeuten konnte. Er hatte einen Schlüssel. Ich sprang aus dem Bett und schaltete so schnell wie möglich das Licht ein. Emma wachte benommen und verwirrt auf und fragte, was los sei, während ich verzweifelt die Wohnung absuchte. Aber alles sah unberührt aus. Mein Laptop stand noch auf dem kleinen Tisch im Wohnzimmer und nichts schien zu fehlen. Es ergab keinen Sinn. Warum sollte jemand einbrechen, ohne etwas zu stehlen? Ich überprüfte alle Fenster und Türen. Sie waren verschlossen. Keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens. Der Mann war hereingekommen, als ob es sein Zuhause wäre. Also rief ich die Polizei. Sie kamen schnell, konnten aber nicht viel tun. Sie untersuchten den Ort, stellten ein paar Fragen und gingen ohne Hinweise wieder. Emma und ich hatten zu viel Angst, um zu bleiben. Wir riefen ein Uber und fuhren zurück zu meiner Wohnung, um dort die Nacht zu verbringen. Am nächsten Morgen kontaktierte ich den Airbnb-Besitzer. Ich wollte ihn nicht direkt beschuldigen, aber ich war wütend. Offensichtlich hatte jemand einen Schlüssel kopieren können. Ich forderte eine Rückerstattung und erklärte, was passiert war. Einen Moment lang fragte ich mich, ob es der Besitzer selbst gewesen sein könnte, aber der Eindringling passte nicht zu seiner Beschreibung. Der Eigentümer war ein älterer Mann, sauber und eindeutig in seinen 60ern. Der Mann, den ich sah, war jünger, ungepflegt. Trotzdem empfand ich, dass es seine Verantwortung war, für die Sicherheit des Ortes zu sorgen. Nach mehreren Gesprächen entschied Airbnb zu meinen Gunsten und ich bekam mein Geld zurück. Aber das war nur ein schwacher Trost. Die Vorstellung, dass jemand dort stand, im Dunkeln und Fotos von uns machte. Diese Vorstellung verfolgt mich bis heute. Ich kann sie nicht aus dem Kopf bekommen. Ich warte immer noch darauf, dass diese Bilder irgendwo im Internet auftauchen. Aber bisher nichts. Die Tatsache, dass er nicht unsere Sachen wollte, sondern nur uns, jagt mir bis heute einen Schauer über den Rücken. Mit 33 Jahren beschloss ich, dass ich genug von diesen unbequemen jährlichen Campingausflügen mit meiner Familie hatte. Auf kaltem, unebenem Boden zu schlafen und aufzuwachen, während Insekten über die Haut kriechen, war einfach nicht mehr meine Vorstellung von Spaß. Meiner Frau ging es genauso, also verzichteten wir auf Zelte und begannen stattdessen, Airbnbs für unsere Urlaube zu mieten. Es funktionierte wunderbar 3 Jahre lang. Wir fanden gemütliche Orte, versteckt in bewaldeten Gegenden, was uns das Gefühl gab, zu campen, aber ohne die Unannehmlichkeiten. In diesem Jahr wählten wir eine Hütte tief in einem Wald in Vermont. Die Anzeige zeigte eine charmante zweistöckige Holzhütte mit einer umlaufenden Veranda, umgeben von dichtem Wald. Sie schien perfekt für einen ruhigen Rückzugsort. Als wir ankamen, war der Ort noch schöner als erwartet, makellos und einladend. Die Schlüssel lagen, wie vom Gastgeber beschrieben, in einer kleinen Sicherheitsbox neben der Haustür. Die Anweisungen waren klar: Schlüssel entnehmen, beim Verlassen abschließen und den Schlüssel wieder in die Box legen. Etwas ungewöhnlich, aber nicht beunruhigend. Die ersten Tage verliefen problemlos. Wir wanderten auf nahegelegenen Pfaden, fischten in einem kleinen Bach und genossen es, draußen Fleisch zu grillen. Die Abgeschiedenheit war eine willkommene Abwechslung und alle schienen glücklich zu sein. Doch in der 5. Nacht änderte sich alles. Wir wurden plötzlich von einem lauten Schlag aus dem Erdgeschoss geweckt. Mein Herz schlug heftig, während ich eine Taschenlampe griff und ins Wohnzimmer schlich. Die Haustür stand weit offen, bewegte sich leicht im Wind. Ich geriet in Panik. Ich verriegelte sie, prüfte alle Fenster und suchte die ganze Hütte ab. Nichts schien fehl am Platz zu sein und niemand war zu sehen. Am nächsten Morgen schrieb ich dem Gastgeber eine Nachricht. Seine Antwort war besorgt. Er meinte, vielleicht habe jemand versucht einzubrechen, obwohl nichts gestohlen wurde. Zur Sicherheit kontaktierte er die örtliche Polizei. Ein Beamter kam vorbei und versicherte uns, dass sie während des restlichen Aufenthalts jede Nacht patrouillieren würden. Das klang beruhigend, aber der Gedanke, dass jemand draußen gewesen sein könnte, blieb verstörend. In der letzten Nacht eskalierte die Situation. Wir wurden durch das Schreien meines Sohnes geweckt. Ein Schrei, wie ich ihn noch nie gehört hatte. Seine Rufe hallten durch die Hütte, während wir in sein Zimmer rannten. Er zitterte unkontrolliert und zeigte auf sein Fenster. Da war ein Mann, er hat mich direkt angesehen. Die Polizei war in wenigen Minuten da und durchsuchte jede Ecke der Hütte. Es gab keine Spuren eines Einbruchs. Die Tür, die Fenster, alles war von innen verschlossen. Die Aussage meines Sohnes war die einzige Spur und sie war erschreckend. Nachdem die Beamten gegangen waren, überprüfte ich die Sicherheitsbox und bemerkte etwas, das mir den Magen zusammenzog. Der Schlüssel, den wir immer ordnungsgemäß zurückgelegt hatten, war nicht mehr da. Dieses kleine Detail veränderte alles. Ich nahm mein Handy und rief sofort die Polizei. Als sie zurückkamen, durchsuchten sie die Hütte viel gründlicher. Dieses Mal fanden sie den Schlüssel, aber nicht dort, wo er sein sollte. Er lag auf dem Dachboden. Auf dem Dachboden, den keiner von uns je betreten hatte. Diese Entdeckung erschütterte mich zutiefst. Es war nicht mehr nur ein gruseliger Zufall oder die überaktive Fantasie eines Kindes. Jemand war mit uns im Haus gewesen, möglicherweise die ganze Zeit. Ich konnte keinen Moment länger bleiben. Wir packten in Eile unsere Sachen und fuhren die ganze Nacht durch, um so weit wie möglich von dieser verfluchten Hütte wegzukommen. Nachdem wir alles bei Airbnb gemeldet hatten, reagierten sie überraschend gut. Sie erstatteten den gesamten Aufenthalt und boten sogar psychologische Hilfe an. Ich schätzte diese Geste, aber weder eine Rückerstattung noch eine Therapie konnten das Gefühl auslöschen, so tief in unsere Privatsphäre verletzt worden zu sein. Meine Familie war überzeugt, dass der Gastgeber etwas damit zu tun hatte, aber die Polizei schloss ihn nach einem Verhör aus und bestätigte sein Alibi. Er erklärte sogar die verwirrenden Anweisungen zur Schlüsselaufbewahrung und meinte, wir hätten den Schlüssel während des gesamten Aufenthalts behalten sollen. Diese Erklärung überzeugte mich nicht. Wenn er es nicht war, wer dann? Die Polizei verlor das Interesse, nachdem sie den Gastgeber ausgeschlossen hatte. Aber ich konnte das nicht einfach abhaken. Ich begann, ähnliche Fälle im Zusammenhang mit Airbnb-Mietobjekten zu recherchieren. Und was ich fand, war erschreckend. Es gab Geschichten von Menschen, die herausfanden, dass sie nicht allein in ihren Unterkünften waren. Fälle, in denen sie ihr Zuhause mit unerwünschten, versteckten Gästen teilten. Einige nannten es sogar Krogering. Damit wurden Personen beschrieben, die heimlich in Häusern lebten, auf Dachböden, in Kellern, engen Zugangsräumen und anderen versteckten Bereichen. Ich las von Familien, die wochenlang nichts von diesen Eindringlingen bemerkten. Je mehr ich las, desto klarer wurde mir, dass es sich bei unserem Fall vielleicht nicht um einen Einzelfall handelte. Wer auch immer mit uns in dieser Hütte war, hatte es womöglich schon zuvor getan und könnte es wieder tun. Seitdem machen wir weiterhin Familienurlaube, aber mit wesentlich mehr Vorsicht. Wir überprüfen die Schlösser dreifach, vermeiden abgelegene Unterkünfte und prüfen jeden Gastgeber gründlich. Dieses nagende Gefühl der Unruhe hat uns nie ganz verlassen. Es ist eine ständige Erinnerung daran, dass man nie wirklich weiß, wer oder was den eigenen Raum mit einem teilt. Jedes Jahr sorge ich dafür, dass ich mit meiner Familie in den Urlaub fahre, damit wir uns entspannen und wieder verbinden können. Normalerweise übernachten wir in Hotels, aber jetzt, da wir ein drittes Kind haben, ein 8 Monate altes Baby, dachten wir, dass das Mieten eines Hauses vielleicht klüger wäre. Das Baby weint nachts viel und ich wollte nicht mit Beschwerden im Hotel umgehen müssen. Ich hatte noch nie Airbnb genutzt, aber meine Kollegen schwärmten immer davon. Also dachte ich, warum nicht? Nachdem ich eine Weile auf der Website gestöbert hatte, verstand ich das System und begann meine Suche auf ein paar Orte einzugrenzen, die meine Frau und ich im Sinn hatten. Ich fand ein wunderschönes Haus, nicht weit vom Meer entfernt. Der Preis pro Nacht war überraschend niedrig und es gab Lebensmittelgeschäfte in der Nähe, die mit dem Auto schnell zu erreichen waren. Der Gastgeber, Tim, hatte ausgezeichnete Bewertungen. Alle schienen es zu lieben, in seinem Haus zu wohnen, und er hatte einen Durchschnitt von 5 Sternen. Es schien perfekt, also buchte ich es für eine Woche. Die Reise war lang, viel länger als erwartet. Als wir endlich die Einfahrt zum Haus erreichten, war es fast 22.45 Uhr an einem Freitagabend. Das Haus war von einem dichten Wald umgeben und wirkte in der Dunkelheit fast leblos. Die Anweisungen, die Tim uns per E-Mail geschickt hatte, waren einfach zu befolgen. Den Code für die Garagentastatur eingeben, den Schlüssel aus einem kleinen Safe im Inneren nehmen und selbstständig eintreten. Drinnen begannen wir sofort mit dem Auspacken. Das Haus war riesig im Vergleich zu dem, was wir gewohnt waren. 6 Schlafzimmer, 4 Badezimmer. Zu Hause haben wir nur 3 Schlafzimmer und 2 Bäder, also fühlte sich das wie ein Luxus an. Meine Frau und ich bemerkten einen seltsamen metallischen Geruch in der Luft, ignorierten ihn aber in der Annahme, dass das Haus vielleicht nicht gut gelüftet worden war. Jeder suchte sich schnell ein Zimmer aus. Meine beiden älteren Kinder beschlossen, sich ein Zimmer am Ende des Flurs zu teilen. Meine Frau und ich nahmen das Hauptschlafzimmer mit dem Babybett im angrenzenden Raum. Nach der langen Reise waren wir erschöpft. Gegen 23.45 Uhr lagen wir im Bett und schliefen wie Steine. Mitten in der Nacht wachte ich auf und fand meinen ältesten Sohn neben unserem Bett stehen, wo er meiner Frau leise erzählte, dass er seltsame Geräusche gehört habe. Meine Frau beruhigte ihn, sagte, es sei nichts, und brachte ihn zurück in sein Zimmer. Das war nicht ungewöhnlich. Er ist erst 6 und sowohl er als sein kleiner Bruder wachen oft auf, weil sie sich vor etwas in der Dunkelheit fürchten. Als er sich beruhigt hatte, schlief ich schnell wieder ein. Doch nicht lange danach wachte ich erneut auf. Diesmal kamen beide Kinder weinend in unser Zimmer gerannt. Sie waren völlig verängstigt und bestanden darauf, Schritte über ihrem Zimmer gehört zu haben. Das ließ mich aufhorchen. Ich schaltete das Licht an, versuchte ruhig zu bleiben und beschloss, mit ihnen durchs Haus zu gehen, um zu zeigen, dass es leer und sicher war. Wir suchten jeden Winkel ab. Schließlich schienen sie sich zu beruhigen und gingen zurück ins Bett. Ich blieb noch einen Moment vor ihrem Zimmer stehen und lauschte. Alles schien still. Trotzdem blieb das Bild ihrer verängstigten Gesichter in meinem Kopf. Ich beschloss, genauer nachzusehen. Im Flur in der Nähe ihres Zimmers war eine Tür, die zum Dachboden führte. Zögernd öffnete ich sie und stieg die knarzenden Holztreppen hinauf. Oben war die Dachbodentür abgeschlossen, genau wie der Gastgeber in seinen Notizen erwähnt hatte. Ich war mir nicht sicher, ob mich das beruhigte oder noch beunruhigter machte. Ich ging zurück ins Bett und versuchte, die Unruhe abzuschütteln. Minuten später durchschnitt ein schrecklicher Schrei die Stille. Mein Herz setzte aus und ich rannte den Flur entlang zum Zimmer meiner Kinder, riss die Tür auf und schaltete das Licht ein. Beide Kinder lagen in ihren Betten, völlig unter den Decken versteckt. Ich eilte zu ihnen und zog sanft die Decken zurück. Sie zitterten, ihre Gesichter waren blass. Ich fragte, was passiert sei, und mein Ältester stammelte etwas, was mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er sagte, er habe den Schatten von jemandem gesehen, der direkt vor ihrer Tür stand. Seine Stimme brach und seine tränenerfüllten Augen zeigten mir, dass er sich das nicht einbildete. Inzwischen war meine Frau zu uns gestoßen. Auch sie hatte die Schreie gehört und wirkte genauso verstört wie ich. Ich sagte ihr, sie solle die Kinder und das Baby in unser Zimmer bringen und die Tür abschließen. Ich wusste, ich musste das Haus durchsuchen, auch wenn ich bereute, meine Pistole zu Hause gelassen zu haben. Es war das erste Mal, dass ich sie bei mir haben wollte. Ich nahm den schwersten Gegenstand, den ich finden konnte, und ging die Treppe hinunter. Das Haus war vollkommen still. Das einzige Geräusch war mein eigener Atem. Es war stockdunkel und jeder Schatten schien sich zu bewegen, während ich mich leise durch die Flure schlich. Die einzigen Geräusche waren meine leisen Schritte und mein hektisches Atmen. Doch selbst die fühlten sich in der Stille ohrenbetäubend an. Langsam bewegte ich mich vorwärts und versuchte, ruhig zu bleiben. Der Lichtschalter im Erdgeschoss sollte sich am Fuß der Treppe befinden, aber es dauerte eine Weile, bis ich ihn in der Dunkelheit fand. Als ich ihn schließlich betätigte, erstarrte ich. Die Haustür stand weit offen. Mir sank das Herz in die Hose. Ich war mir sicher, alle Türen vor dem Schlafengehen verschlossen zu haben. Ich rannte zur Tür, schlug sie zu und verriegelte sie erneut. Mein Herz raste, als ich die Treppe hinaufstürmte. Oben schloss ich auch die Schlafzimmertür. Meine Frau hielt unsere Kinder im Arm und versuchte, sie zu beruhigen. Schnell erzählte ich ihr, was ich gesehen hatte. Sie griff zum Telefon und wählte den Notruf. Die Disponentin sagte uns, die Beamten seien auf dem Weg und wir sollten eingeschlossen bleiben, bis sie eintrafen. Es war etwa 2.30 Uhr morgens, aber ich beschloss, den Airbnb-Gastgeber Tim anzurufen und ihm zu berichten, was passiert war. Ich schaltete die Lautsprecherfunktion ein, damit meine Frau mithören konnte. Das Telefon klingelte, doch was dann geschah, wird mich für immer verfolgen. Während die Verbindung hergestellt wurde, hörten wir ein leises Klingeln, aber es kam nicht von meinem Handy. Das Geräusch stammte vom Dachboden, direkt über uns. Meine Frau und ich starrten uns entsetzt an. Wir sagten nichts, aber wir wussten beide genau, was das bedeutete. Tims Telefon war auf dem Dachboden. Zum Glück traf die Polizei innerhalb weniger Minuten ein. Wir erklärten ihnen so klar wie möglich, was passiert war, obwohl es schwer war, ruhig zu bleiben, nachdem wir das entdeckt hatten. Noch in derselben Nacht packten wir unsere Sachen und fuhren zu einem nahegelegenen Hotel. Am nächsten Morgen riefen wir die Polizei an, um eine Rückmeldung zu bekommen. Was sie uns erzählten, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Tim hatte die ganze Zeit auf dem Dachboden verbracht. Die Schritte, die meine Kinder gehört hatten, waren seine gewesen. Anscheinend war er nachts heruntergekommen und hatte die Tür ihres Zimmers geöffnet, hatte sich aber versteckt, als wir nach ihnen sehen wollten. Während wir abgelenkt waren, war er nach unten geschlichen und durch die Haustür geflohen. Das Schlimmste, die Polizei fand im Dachboden Monitore, die mit versteckten Kameras im ganzen Haus verbunden waren. Tim hatte uns die ganze Zeit beobachtet und belauscht. Es war die gruseligste Erfahrung meines Lebens und ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder woanders als in einem Hotel übernachten werde. Es war Sommer 2015 und ich hatte gerade meinen 27. Geburtstag gefeiert. Mein jüngerer Bruder Nick hatte sein letztes Semester an der Universität abgeschlossen. Also beschlossen wir, eine kleine Reise zu machen, um das zu feiern. Nick war noch auf Jobsuche, aber ich arbeitete seit einigen Jahren in Vollzeit und hatte dafür Urlaubstage gespart. Unser Cousin Jake lebte in Seattle, also dachten wir, es wäre lustig, ihn zu besuchen. Wir hatten noch andere Pläne für die 2 Wochen, aber das war der Hauptteil der Reise. Jakes Wohnung war ziemlich klein, da er sie mit 2 Mitbewohnern teilte. Statt uns dort zusammen zu pferchen, beschloss ich, einen Ort nur für Nick und mich zu suchen. Ihm machte es nichts aus, auf dem Boden zu schlafen, um Geld zu sparen, aber da ich ein stabiles Einkommen hatte, bot ich an, die Kosten zu übernehmen. Airbnb schien die perfekte Lösung zu sein. Wir konnten eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche mieten, was viel günstiger wäre als ein teures Hotel. Nach einigem Suchen fand ich ein modernes Apartment im Stadtzentrum. Die Anzeige zeigte elegante Möbel, einen Pool auf dem Dach und ein kleines, aber gut ausgestattetes Fitnessstudio. Ich buchte es für 4 Nächte und erzählte Nick davon. Er war begeistert, da er noch nie in so einem schönen Ort übernachtet hatte. Wir kamen am späten Nachmittag an, müde von der langen Autofahrt. Das Gebäude hatte ein hochtechnologisches Check-in-System, Alles funktionierte mit Apps oder numerischen Codes. Wir ließen unsere Koffer in den Zimmern und schauten uns die Wohnung an. Die Küche war klein, aber hatte das Nötigste, während das Wohnzimmer einen bequemen Sofa und einen großen Fernseher hatte. Wir planten, uns ein wenig auszuruhen, bevor wir mit Jake zum Abendessen gingen. Die erste Nacht verlief problemlos. Wir trafen Jake und einen seiner Freunde in einer lokalen Bar, aßen reichlich und verbrachten den Abend mit Billardspielen und ein paar Drinks. Als Nick und ich zurück zur Mietwohnung kamen, war es bereits dunkel. Die Haustür schloss automatisch ab, wie immer, und Nick ging direkt ins Badezimmer. Ich ließ mich auf dem Sofa in der Nähe des großen Fensters fallen und betrachtete die Lichter der Stadt. Als ich wieder zur Haustür schaute, kam mir etwas seltsam vor. Dass alles mit Apps und Codes funktionierte, beunruhigte mich. Es ist seltsam, nicht physisch überprüfen zu können, ob die Schlösser wirklich sicher sind. Alles hing von einem Wisch oder einem Tippen auf dem Handy ab. Als Nick mit dem Badezimmer fertig war, ging ich mir die Zähne putzen. Als ich ins Bett ging, war es bereits nach Mitternacht und ich schlief sofort ein. Zwischen der langen Fahrt und dem nächtlichen Ausflug war ich erschöpft. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte, aber es war noch dunkel, als Nick plötzlich mein Zimmer betrat und das Licht anschaltete. Ich beschwerte mich, blinzelte wegen des plötzlichen Lichts und griff nach meinem Handy, um die Uhrzeit zu checken. Es war erst 4 Uhr morgens. Zuerst war ich genervt und dachte, er übertrieb wegen etwas Unwichtigem. Dann sagte er etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Wir wurden ausgeraubt. Nick erklärte, er sei durch Geräusche von Leuten, die durch die Wohnung gingen, aufgewacht. Er glaubte sogar, sie seien zeitweise in sein Zimmer gekommen. Er erstarrte im Bett, zu verängstigt, um sich zu bewegen oder laut zu atmen, und hoffte, sie würden gehen, ohne ihn zu bemerken. Ich glaubte ihm nicht ganz, bis ich aufstand und ins Wohnzimmer ging. Mein Rucksack mit dem Laptop, den ich auf dem Sofa liegen gelassen hatte, war verschwunden. Glücklicherweise hatte ich meinen Laptop im Bett gelassen, also war er sicher. Nick hatte weniger Glück, seiner war gestohlen worden. Völlig wach rief ich die Polizei, um den Diebstahl zu melden. Sie kamen etwa 30 Minuten später, konnten aber im Moment nicht viel tun. Sie sagten, sie würden die Sicherheitsaufnahmen des Gebäudes anfordern, was helfen würde, die Täter zu fassen. Das gab mir etwas Hoffnung, aber nicht genug, um mich sicher zu fühlen, dort zu bleiben. Keiner von uns konnte danach wieder einschlafen. Wir saßen im Wohnzimmer, mit glasigen Augen und angespannt, und warteten auf den Morgen. Sobald es eine angemessene Uhrzeit war, schrieb ich dem Airbnb-Gastgeber, um ihn über den Vorfall zu informieren und nach einer Rückerstattung zu fragen. Die Antwort kam schnell. Der Gastgeber bestätigte, dass das Gebäude Kameras in den Fluren und Haupteingängen hatte, wie wir gesehen hatten. Trotzdem ließ mich die ganze Situation unruhig zurück. Wie konnte jemand reingekommen sein? Diese Schlösser sollten hochmodern und absolut fehlersicher sein. Oder zumindest dachte ich das. Die App sollte alles sicher machen, also verstand ich nicht, wie jemand unbefugt hereingekommen war. Die Tür war nicht beschädigt und es gab keine Anzeichen von Gewalt. Vielleicht hatten sie fortgeschrittene Hacking-Fähigkeiten, aber das klang abwegig. Ehrlich gesagt, verdächtigte ich den Besitzer. Ich dachte, er war vielleicht nachlässig gewesen, etwa indem er den Zugang eines früheren Gastes nicht widerrufen hatte. Das war eine Möglichkeit, die ich nicht sofort erwähnen wollte, da wir noch seine Hilfe brauchten. Zumindest erstatteten sie uns den Rest des Aufenthalts, was eine Erleichterung war. Danach beschlossen Nick und ich, in Jakes Wohnung zu bleiben, anstatt ins Apartment zurückzukehren. Wir packten unsere verbliebenen Sachen und gingen. Seine Mitbewohner hatten kein Problem damit, dass wir blieben, was die Dinge weniger stressig machte. Es fühlte sich viel sicherer an, bei vertrauten Menschen zu sein, auch wenn es eng war. Am nächsten Morgen rief die Polizei mit überraschenden Neuigkeiten an. Dank der vielen Kameras im und um das Gebäude hatten sie die Täter ausfindig gemacht. Die Aufnahmen zeigten sie teilweise mit Masken, aber nicht durchgehend. Als die Polizei den Besitzer konfrontierte, gestand er die Wahrheit. Es stellte sich heraus, dass die Diebe frühere Gäste waren. Sie hatten vor einigen Monaten in dem Apartment gewohnt und der Besitzer hatte ihren Zugang nie widerrufen. Das bedeutete, sie konnten einfach ins Gebäude gehen, den Aufzug nehmen und die Wohnung betreten, als wäre es ihre eigene. Ohne Aufwand, ohne Schäden, einfach so reinspazieren. Ich glaube, der Besitzer versuchte zunächst, sich dumm zu stellen, aus Scham oder Angst vor rechtlichen Konsequenzen. Aber als alles ans Licht kam, bot er an, uns für die Verluste zu entschädigen. Meine Sachen waren nur etwa 100 Dollar wert, also war das für mich keine große Sache. Nick hingegen musste seinen Laptop ersetzen, der fast 1000 Dollar kostete. Das war ein harter Schlag für ihn, aber zumindest wurde er am Ende entschädigt. Danach war das Problem nicht mehr unseres, sondern ihres. Nick und ich verbrachten den Rest der Reise in Jakes Wohnung, schliefen auf Luftmatratzen im Wohnzimmer. Es war nicht gerade bequem, aber es fühlte sich sicherer an. Ich vermisste unseren eigenen Raum, aber nach dem Vorfall gab es keine Chance, dass ich noch einmal ein Airbnb riskierte. Eine schlechte Erfahrung reichte aus, um die Idee komplett zu ruinieren, auch wenn sie nicht die ganze Reise verdarb. Das Leben mit meiner Freundin war schon immer ein langer, anstrengender Alltag. Es ist seltsam, wie man sich das Erwachsensein in jungen Jahren vorstellt, als wäre es voller Freiheit, unendlicher Möglichkeiten und niemand würde einem vorschreiben, was man zu tun hat. Doch in Wirklichkeit ist es viel anstrengender, als wir dachten. Mit 28 arbeiten wir beide im Gesundheitswesen, gefangen im Trubel der Stadt. Ständig suchen wir nach einem Gleichgewicht zwischen langen Schichten, unserem Privatleben und unserer Beziehung. Mit Doppelschichten an den meisten Tagen und kaum 4 Stunden Schlaf wussten wir, dass wir dringend einen ruhigen Ort brauchten. Irgendwohin. Nur weg von hier. Eines Abends, während wir durch Airbnb stöberten, fanden wir eine Hütte auf dem Land, die von einer Frau namens Martha angeboten wurde. Ihr gemütliches Häuschen lag tief im Wald, weit entfernt von allem, was auch nur annähernd belebt war. Die Fotos zeigten üppige Vegetation rundherum und das Haus wirkte warm und einladend. Es schien perfekt und ohne lange nachzudenken, buchten wir sofort. Martha antwortete schnell und war sehr hilfsbereit, was uns in dem Gefühl bestärkte, dass dies genau die Auszeit war, die wir brauchten. Als der Tag endlich kam, packten wir unsere Sachen und ließen die Stadt hinter uns. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten fühlte sich die Fahrt surreal an. Laute Straßen wurden durch offene Felder und majestätische Bäume ersetzt. Und die Hütte. Sie war genauso schön wie auf den Fotos. Mitten im Wald gelegen, fühlte es sich an, als würden wir eine andere Welt betreten. Martha begrüßte uns mit einem Lächeln und einem Tablett voller Kekse in den Händen. Sie hatte sogar den Kühlschrank mit Essen gefüllt. Sie wirkte entzückend, fast zu gut, um wahr zu sein, und die Woche vor uns fühlte sich an wie die Erholung, nach der wir uns so sehr gesehnt hatten. Die ersten beiden Tage waren magisch. Frische Luft atmen, wieder Sterne am Himmel sehen. Alles fühlte sich unwirklich an im Vergleich zu unserem sonstigen Chaos. Endlich konnten wir entspannen und den angestauten Stress der letzten Jahre hinter uns lassen. Doch in der dritten Nacht änderte sich alles. Ein Sturm zog auf und der Regen prasselte laut auf das Dach der Hütte. Gerade als wir einschlafen wollten, ertönte ein lautes Knallen aus der Küche. Wir sprangen aus dem Bett mit klopfendem Herzen und rannten nach unten. Ich erwartete, ein zerbrochenes Fenster oder vielleicht ein flüchtendes Tier zu sehen, doch stattdessen stand die Hintertür sperrangelweit offen. Eine Plastikdose mit Besteck, die wir mitgebracht hatten, war umgekippt und der Inhalt lag verstreut auf dem Boden. Wir durchsuchten die Hütte von oben bis unten, aber sonst schien alles normal. Es war beunruhigend, klar, aber wir redeten uns ein, dass es wohl ein Windstoß gewesen sein musste. Der Sturm war heftig gewesen und wir hatten wohl versehentlich ein paar Fenster offen gelassen. Nachdem wir alles gesichert hatten, gingen wir wieder ins Bett, auch wenn das Einschlafen schwer fiel. Am nächsten Morgen wirkte alles weniger beängstigend, wie ein seltsamer, aber harmloser Vorfall. Wir verbrachten den Tag damit, uns zu entspannen und versuchten, es zu vergessen. Doch am Nachmittag häuften sich die seltsamen Dinge. Mein Buch, das ich auf dem Couchtisch liegen gelassen hatte, war verschwunden. Meine Freundin konnte ihre Brille nicht finden, obwohl sie sicher war, sie auf ihrem Nachttisch abgelegt zu haben. Wir suchten überall, aber keines der Dinge tauchte auf. Später am Abend bemerkten wir, dass Essen aus dem Kühlschrank fehlte. Nicht viel, aber genug, um uns an unserem Gedächtnis zweifeln zu lassen. Wieder schoben wir es auf Müdigkeit und Zerstreutheit. Doch in der fünften Nacht wurde es schwerer, die Vorfälle zu ignorieren. Als wir uns zum Schlafen fertig machten, erstarrte meine Freundin plötzlich am Fenster und starrte in den Garten. »Da draußen ist jemand«, flüsterte sie. Mir wurde übel, als ich näher trat, um hinauszusehen. Unter einem Baum, kaum sichtbar im schwachen Licht, stand eine Gestalt. Sie war der Hütte zugewandt, den Kopf leicht nach oben geneigt, als würde sie uns beobachten. In dem Moment, als ich sie sah, drehte sie sich um und verschwand zwischen den Bäumen. Wir versuchten uns einzureden, dass es nur ein Spaziergänger war, vielleicht ein Nachbar oder Wanderer. Aber warum hatte sie so regungslos dagestanden? Und warum hatte sie direkt zu unserem Fenster hochgestarrt? Der nächste Tag war seltsam normal und wir versuchten, die Sache abzuhaken. In der sechsten Nacht entspannten wir uns wieder. Martha hatte einen Whirlpool im Garten und wir beschlossen, ihn unter den Sternen mit ein paar Gläsern Wein zu genießen. Wir unterhielten uns, lachten und fühlten uns endlich wieder in Frieden, bis meine Freundin mitten im Satz verstummte. Ihr Blick war auf das Haus gerichtet, ihr Gesicht angespannt. »Hast du das Licht in der Küche ausgemacht, bevor wir rausgingen?«, fragte sie. Ich sah zum Haus hinüber. Das Küchenfenster war dunkel. »Ich glaube nicht«, sagte ich langsam. »Warum?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin mir sicher, wir hatten es angelassen. Wir sind doch nicht im Dunkeln durch den Raum gelaufen, um zur Tür zu kommen, oder?« Ich dachte nach und merkte, dass sie recht hatte. Es ergab keinen Sinn. Um ruhig zu bleiben, schlug ich vor, dass vielleicht die Glühbirne durchgebrannt war, obwohl ich es nicht wirklich glaubte. Es war entweder das oder wir verloren den Verstand. Ich bat sie, auf der Terrasse zu bleiben, während ich hineinging, um nachzusehen. Der Lichtschalter in der Küche war aus. Ein Schauer lief mir über den Rücken, als ich das Haus durchsuchte, jedes Zimmer überprüfte. Alles schien normal, bis ich zur Kellertür kam. Wir hatten den Keller nur am ersten Tag kurz gesehen, während Marthas kurzer Führung. Keiner von uns war seitdem hinuntergegangen. Doch als ich die quietschende Tür öffnete und das Licht anschaltete, zog sich mein Magen zusammen. Auf dem alten Billardtisch in der Mitte des Raums lagen Verpackungen von Müsli-Riegeln, eine halbleere Tüte Chips und sogar etwas von dem Beef Jerky, das wir mitgebracht hatten. Mein Herz raste. Diese Dinge konnten unmöglich schon vorher dort gelegen haben und ich war mir sicher, dass meine Freundin nicht unten gewesen war. Trotzdem rannte ich hoch, um sie zu fragen, nur um sicher zu gehen. Der Ausdruck in ihrem Gesicht sagte alles. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Bevor wir die Polizei riefen, versuchte ich, Martha zu kontaktieren, um zu fragen, ob sie aus irgendeinem Grund im Haus gewesen war. Doch sie antwortete nicht. Ich wollte kein Risiko eingehen, also rief ich die Polizei und erzählte ihnen, was wir gefunden hatten. Wir blieben auf der Terrasse und warteten auf ihr Eintreffen, während meine Freundin meinen Arm fest umklammerte. Als die Beamten kamen, wirkten sie zunächst etwas skeptisch, aber wir überzeugten sie, das Haus zu durchsuchen. Einer blieb bei uns, während die anderen hineingingen. Es dauerte nicht lange, bis das Funkgerät des Officers neben uns knackte. »Wir brauchen Verstärkung! Hier ist jemand!« Meine Freundin stieß einen leisen Schrei aus und der Officer brachte uns schnell zu seinem Streifenwagen, verriegelte die Türen und kehrte ins Haus zurück. Die Minuten fühlten sich wie Stunden an, während weitere Polizeiautos eintrafen und wir hilflos zusahen, wie mehr Beamte die Hütte betraten. Dann plötzlich sahen wir, wie sie jemanden hinausbegleiteten. Es war ein Mann, ungepflegt und bärtig, mit schmutziger, abgetragener Kleidung. Er sah aus, als hätte er seit Wochen kein Tageslicht mehr gesehen. Die Beamten setzten ihn auf den Rücksitz eines Streifenwagens und fuhren mit ihm davon. Die verbleibenden Officers erklärten uns, dass der Mann in dem engen Raum unter dem Gästezimmer gelebt hatte. Mir wurde übel, als mir klar wurde, dass all die seltsamen Vorfälle, das verschwundene Buch, die Brille meiner Freundin, das fehlende Essen, nicht nur in unseren Köpfen stattgefunden hatten. Martha erstattete uns den gesamten Aufenthalt, aber das Geld war uns egal. Wir packten noch in derselben Nacht unsere Sachen und fuhren nach Hause, die ganze Fahrt über in völligem Schweigen. Ein paar Tage später erfuhren wir mehr. Sowohl mein Buch als auch die Brille meiner Freundin waren in dem engen Versteck gefunden worden, zusammen mit einer Decke und einigen persönlichen Gegenständen, die eindeutig nicht uns gehörten. Das Schlimmste, der Mann hatte einen Ersatzschlüssel unter der Fußmatte hinten gefunden. Niemand, nicht einmal Martha, wusste, wie lange er dort schon gelebt hatte. Aus einer makaberen Neugier heraus las meine Freundin alle Bewertungen der Hütte. Eine Rezension von vor etwa 4 Monaten ließ uns das Blut in den Adern gefrieren. Schönes Haus, aber seltsame Dinge passierten. Gegenstände verschwanden und nachts hörten wir Geräusche in den Wänden. Ich weiß nicht, ob es verhext ist, aber es war gruselig. Das zu lesen jagte mir eine Gänsehaut über den Rücken. Es war kein Geist gewesen. Er war es die ganze Zeit über. Am nächsten Tag löschten wir unsere Airbnb-Accounts. Es gab keine Chance, dass wir uns jemals wieder so etwas antun würden. Ich war 15 Jahre alt, als meine Familie in ein Haus in einer ruhigen Vorstadt von Florida zog. Es schien perfekt, geräumig, mit einem großen Garten und sogar einem Baumhaus im Hinterhof. Ich suchte mir als erstes mein Zimmer aus und füllte es begeistert mit Postern und kleinen Dekorationen. Es dauerte nicht lange, bis es sich gemütlich, ja fast schon vertraut anfühlte. In der ersten Woche schien alles perfekt. Mein kleiner Bruder und ich kamen eine Stunde vor unserer Mutter nach Hause. Wir hingen herum, aßen etwas und machten Hausaufgaben. Doch dann passierte etwas, das ich bis heute nicht erklären kann. An jenem Nachmittag kam ich allein nach Hause. Ich ließ meinen Rucksack in der Küche zurück und wollte gerade etwas aus dem Kühlschrank holen, als ich unseren Kater, Sox, bemerkte. Er stand wie erstarrt vor der Garagentür. Sein Schwanz war gesträubt und er starrte die Tür unverwandt an, ohne zu blinzeln. »Was ist los, Freund?«, fragte ich und bückte mich, um ihn zu streicheln. Doch bevor ich ihn berühren konnte, ertönte ein Schrei aus der Garage. Es war ein schriller, panischer Schrei einer Frau, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Sox raste davon, seine Krallen kratzten über den Fliesenboden. Mit pochendem Herzen packte ich meinen Bruder, der gerade hereingekommen war, und zog ihn nach draußen. Meine Hände zitterten, als ich Mama anrief. Sie sagte, ich hätte es mir wohl nur eingebildet. Als sie nach Hause kam, durchsuchten wir alles. Die Garage war leer, ohne Anzeichen von etwas Ungewöhnlichem. Mama schob es auf Stress, vielleicht auf zu viele Horrorfilme. Ich wollte widersprechen, aber ich wusste, sie würde mir nicht glauben. Ich nahm meinen Rucksack und ging zu meinem Zimmer am Ende des Flurs. Doch als ich die Tür durchquerte, blieb ich wie angewurzelt stehen. Die Tür meines Kleiderschranks war halb aus den Angeln gehoben, schief und seltsam verzerrt, als ob jemand daran gerissen hätte. Und in der Mitte meines Zimmers stand mein Kissen aufrecht und schwankte auf eine Weise, die keinen Sinn ergab. Ich schrie nach Mama und sie stürmte herein, gefolgt von meinem Bruder. »Was ist jetzt schon wieder?«, fragte sie mit einem Unterton von Frustration in der Stimme. Ich zeigte auf das Kissen, doch jetzt lag es flach auf dem Boden. Völlig normal. Mama seufzte. »Du hast es wahrscheinlich heute Morgen runtergeworfen«, sagte sie und winkte ab. Ihre Ruhe ließ mich verrückt vorkommen. Es war unmöglich, dass ich mein Zimmer so verlassen hatte. Die nächsten 10 Minuten verbrachte ich damit, zu versuchen, das Kissen wieder aufrecht hinzustellen, wie ich es gesehen hatte. Doch egal, wie ich es positionierte, es blieb nicht stehen. In dieser Nacht versuchte ich, mir einzureden, dass es keine Rolle spielte. Vielleicht war ich einfach zu müde. Gegen 2.30 Uhr morgens wachte ich auf, weil ich auf die Toilette musste. Ich ging den Flur entlang, meine Füße spürten die Kühle des Holzbodens. Auf dem Rückweg blieb ich vor meiner Zimmertür stehen. Das schwache Licht aus dem Badezimmer fiel in mein Zimmer und dann sah ich es. Am Rand meines Bettes saß eine dunkle Gestalt. Sie war zu groß, um mein Bruder zu sein. Ihre Silhouette unregelmäßig, als gehöre sie nicht hierher. Meine Brust schnürte sich zu, als ich versuchte, ihr Gesicht zu erkennen, doch die Dunkelheit verschleierte es. Ich kniff die Augen zusammen, in der Hoffnung, es sei nur eine Täuschung. Doch bevor ich zurückweichen konnte, stürzte sich die Schattenfigur auf mich. Sie bewegte sich so schnell, als würde sie nicht laufen, sondern gleiten. Die Angst lähmte mich, meine Beine versagten. Ich fiel hart zu Boden und schlug in meiner Panik gegen die Wand. Unwillkürlich schaltete ich das Licht ein, das den ganzen Raum erhellte. Doch da war nichts. Nur mein ungemachtes Bett und Kleidung, die auf dem Boden lag. Zitternd, mit Tränen in den Augen, stürmten Mama und mein Bruder ins Zimmer. »Was ist los?« verlangte Mama mit scharfer Stimme. »Das Ding, es ist auf mich zugekommen«, stammelte ich und zeigte auf das Bett. Doch sie seufzte nur und rieb sich die Schläfen. »Schatz, du hattest wahrscheinlich einen Albtraum. Geh wieder schlafen.« Ich wusste, dass es kein Traum gewesen war. Ich war noch nicht einmal im Bett gewesen. Doch ihr Ton ließ klar erkennen, dass sie mir nicht glaubte. In dieser Nacht schlief ich kaum. Jedes Knarren im Haus ließ mich zusammenzucken. Als ich endlich einschlief, schienen es nur Minuten zu sein, bis mein Wecker klingelte. Die Schule verging wie im Nebel, doch ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas Schlimmes über mir hing. Als ich nach Hause kam, fühlte sich das Haus anders an, als gehöre es nicht mehr uns. Mein Zimmer, einst gemütlich, fühlte sich jetzt falsch an, als gehöre ich nicht hierher. Die Luft war schwerer, kälter, als würde ich beobachtet. Verzweifelt nach Antworten tat ich etwas Dummes. Ich nahm ein Stück Pappe von einer alten Kiste und schrieb Buchstaben darauf, um ein improvisiertes Ouija-Brett zu basteln. Eine Flaschendeckel diente als Planchette. Ich legte es auf meinen Schreibtisch und setzte mich mit gekreuzten Beinen auf den Boden. »Hallo«, flüsterte ich und fühlte mich lächerlich, aber zu verängstigt, um zu lachen. Das Brett bewegte sich nicht. Der Deckel blieb reglos. Ich sprach trotzdem weiter, entschuldigte mich lautstark, falls wir seinen Raum gestört hätten. Doch das Zimmer blieb still. Schließlich räumte ich das Brett weg, beschämt. »Was hatte ich erwartet?«, murmelte ich und kroch ins Bett. Alles schien jetzt albern. Ich versuchte, mich mit meinem Handy abzulenken, doch die Stille im Zimmer war erdrückend. Stunden später, als ich gerade einschlief, erschreckte mich ein Geräusch. Es war leise zuerst, wie ein leichtes Klopfen am Fenster. Ich schaltete meine Lampe ein und sah es dann. Das Ouija-Brett war auf den Boden gefallen und der Deckel drehte sich wie wild, wie eine Münze, die gleich zum Stillstand kommen würde. Ich hielt den Atem an und als ich zitternd ausatmete, blieb der Deckel abrupt stehen. Ich starrte ihn einen Moment lang an, erstarrt, bevor die Panik mich übermannte. Ich sprang aus dem Bett, zerriss das Brett in zwei Teile und warf es in den Müll. Ich schaltete das Licht nicht mehr aus, bis die Erschöpfung mich überwältigte. Selbst dann schlief ich nur mit dem Rücken zur Wand. Meine Augen verfolgten jede sich bewegende Schatten. Als ich Stunden später aufwachte, spürte ich die kalte Luft auf meiner Haut. Ich dachte, ich hätte meine Decke im Schlaf weggestoßen. Doch als ich blind danach griff, war sie nicht da. Verärgert nahm ich meine Schlafmaske ab und mein Herz setzte fast aus. Die Decke lag nicht auf dem Boden oder war um meine Füße gewickelt. Sie schwebte über mir, ausgebreitet, fast als würde eine Person sie benutzen. Die Art, wie sie schwankte, ließ mir die Haare zu Berge stehen. Panik überkam mich, als ich versuchte, aus dem Bett zu fliehen, doch sobald ich mich bewegte, fiel die Decke auf mich herab. Ihr Gewicht war erdrückend, viel schwerer als nur Stoff. Sie presste auf meine Brust, erschwerte mein Atmen, als ob sich jemand auf mich geworfen hätte. Ich weiß nicht, wie ich mich befreite. Eine Sekunde lang erstickte ich und im nächsten Moment war es Morgen. Meine Decke lag zerknüllt am Fußende des Bettes, meine Schlafmaske verdreht und jeder Muskel meines Körpers schmerzte, als hätte ich einen Kampf hinter mir. Es war kein Traum gewesen, das wusste ich. Als ich aus dem Bett stieg und ins Badezimmer ging, war Mama dort und bereitete sich auf die Arbeit vor. Ich versuchte ihr zu erklären, was passiert war, doch sie glaubte mir nicht. »Du hattest wohl wieder einen Albtraum«, sagte sie mit sanfter, aber distanzierter Stimme. »Bleib heute zu Hause, wenn du so müde bist. Ruhe dich aus.« Sie tätschelte meine Schulter und ging, ließ mich zurück, hilflos. Ich kehrte ins Bett zurück, doch es gab keine Möglichkeit, dass ich wieder einschlafen würde. Mein Körper war angespannt, als erwartete er, dass etwas passierte. Ich hörte, wie Mama und mein Bruder kurz darauf gingen. Schlüssel klirrten, die Tür schloss sich fest. Nun war das Haus in völliger Stille. Ich rollte mich zusammen, vergrub mein Gesicht im Kissen, während Tränen es durchnässten. Ich fühlte mich verletzlich, verängstigt und völlig allein. Dann hörte ich es. Die Stimme eines Mannes, ruhig und nah, flüsterte direkt neben mir: »Es tut mir leid wegen deiner Mutter.« Die Worte ließen mir eiskalt den Rücken hinunterlaufen. Ich hob schnell den Kopf, doch da war niemand. Das Zimmer war leer, doch der Klang war so deutlich gewesen. Mein Atem beschleunigte sich, mein Herz pochte wild, als die Panik mich überkam. Ich konnte nicht eine Sekunde länger in diesem Haus bleiben. Ich zog meine Schuhe an und beschloss, zur Schule zu laufen, obwohl ich das noch nie allein getan hatte. Meine übliche Angst, mich zu verlaufen oder Fremden zu begegnen, war nichts im Vergleich zu dem Terror, in diesem Haus zu bleiben. Ich sah kein einziges Mal zurück. Ein paar Wochen später zogen wir aus. Mama glaubte mir endlich, als ich zusammenbrach und sie anflehte. Nachdem wir weg waren, hörten die seltsamen Dinge komplett auf, was eine Erleichterung war. Trotzdem frage ich mich, was war das? Warum hat es sich auf mich konzentriert? Manchmal spät in der Nacht meine ich immer noch, diese Stimme zu hören, die sich immer wieder entschuldigt. Vor etwa einem Jahrzehnt, nicht lange nachdem ich mein Beratungsunternehmen gegründet hatte, durchlebte ich eine schwierige Phase. Ich hatte einen sicheren Job in einem Technologieunternehmen aufgegeben, um mich in die unsichere Welt der Selbstständigkeit zu stürzen. Anfangs schienen meine Ersparnisse wie ein Sicherheitsnetz, doch mit jedem Monat schrumpfte dieses Netz schneller, als mir lieb war. In diesen ersten Tagen nahm ich jeden Job an, den ich bekommen konnte, und reiste von Stadt zu Stadt. Reisen mit knappem Budget bedeutete, überall zu sparen, besonders bei der Unterkunft. Meistens blieb ich in billigen Airbnb-Zimmern, manchmal nur ein kleines Zimmer in jemandes Haus. Einmal hatte ich sogar Glück und bekam einen ganzen Keller. Ein Projekt führte mich in eine Stadt etwa 5 Stunden von meinem Zuhause entfernt. Ich musste 3 Tage und 2 Nächte dort bleiben. Für den Preis fand ich ein Airbnb, das ganz passabel aussah. Ein Zimmer für weniger als $100 pro Nacht. Es lag nicht im Zentrum, sondern in einer ruhigeren, älteren Nachbarschaft, etwa 25 Minuten vom Büro entfernt. Da ich mein Auto hatte, störte mich die Entfernung nicht. Am ersten Tag brach ich bei Sonnenaufgang auf und fuhr direkt zum Büro des Kunden. Die Arbeit verlief gut, ich verstand mich mit dem Team und wurde sogar auf einen Drink eingeladen. Aber ich war zu erschöpft von der Reise und dem langen Tag, also holte ich mir stattdessen auf dem Weg zum Airbnb eine Pizza bei Domino's, in der Hoffnung, mich entspannen zu können. Das Haus war alt, 2-stöckig und in einzelne Zimmer unterteilt, die vermietet wurden. Die Haustür hatte ein Zahlenschloss, was den Check-in einfach machte. Mein Zimmer lag oben am Ende eines schmalen Flurs, neben 2 weiteren. Drinnen war es klein, aber sauber. Ein Bett, ein einfacher Schrank und eine knarzige Kommode. Nicht viel, aber es würde reichen. Jedes Zimmer hatte sein eigenes Zahlenschloss, wahrscheinlich eine neuere Ergänzung. Der Rest des Hauses schien seit Jahrzehnten unberührt. Verblasste Tapeten, abgenutzter Teppich, solche Dinge. Als ich mich einrichtete, bemerkte ich, dass die Tür zum Nachbarzimmer leicht geöffnet war. Ein älterer Mann kam heraus und unsere Blicke trafen sich kurz, als er vorbeiging. Er mochte in seinen 60ern sein, mit schlampiger Kleidung und einem Geruch, der mich zurückweichen ließ. Er sagte nichts, warf mir nur einen kurzen, fast genervten Blick zu. Ich nickte höflich, verschwand in meinem Zimmer und schloss die Tür ab. Ich aß etwa die Hälfte der Pizza, bevor ich merkte, dass ich zu satt war, um sie ganz zu essen. Da es keinen Kühlschrank gab, beschloss ich, die Reste im gemeinsamen Kühlschrank unten zu verstauen. Ich ging die knarzende Treppe hinunter, meine leisen Schritte das ansonsten stille Haus füllend. Ich dachte, ich könnte den Rest zum Frühstück essen, wenn ich es morgens nicht eilig hatte. Während ich die Pizza in den Kühlschrank stellte, spürte ich, wie sich die Nackenhaare aufstellten. Als ich mich umdrehte, stand der Mann von vorhin nur wenige Schritte entfernt und beobachtete mich. Seine Anwesenheit erschreckte mich, aber ich tat so, als wäre alles in Ordnung, nickte höflich und lächelte schwach. Ich versuchte, an ihm vorbeizugehen, doch er bewegte sich und blockierte meinen Weg. Er begann ein Gespräch, seine Stimme rau und langsam. Ich wollte nicht unhöflich wirken, also redete ich mit, obwohl ich nur zurück in mein Zimmer wollte. Er stellte sich als Stan vor und erwähnte, dass er schon seit einer Woche dort wohnte. Während er sprach, merkte ich, dass er nicht gerade freundlich war. Eher wirkte er arrogant, als hätte er etwas zu beweisen. Stan schwafelte über eine Geschichte, von der er offenbar dachte, sie mache ihn beeindruckend. Etwas darüber, wie hart und rebellisch er sei. Er strahlte diese Aura aus, als wolle er, dass ich ihn als tough und abgebrüht sah. Aber es klang falsch. Seine Prahlerei wirkte hohl, fast verzweifelt. Dann ließ er etwas fallen, das mich völlig überraschte. Er behauptete, in den 90er Jahren eine Bank überfallen und sich straffrei davongemacht zu haben. Stan erzählte es, als wäre er ein Genie, das die gesamte Polizei ausgetrickst hatte. Ich glaubte ihm kein Wort, aber die Art, wie er es sagte, ließ mich unruhig zurück. Ob wahr oder nicht, er hatte definitiv den Eindruck, als hätte er schon Ärger gehabt. Irgendwann überredete er mich, ihn auf Facebook zu adden. Ich dachte, ich könnte ihn später löschen, also stimmte ich widerwillig zu, nur um das Gespräch zu beenden. Schließlich schaffte ich es zurück in mein Zimmer, erschöpft. Den Rest des Abends verbrachte ich mit Arbeiten am Laptop, um mich abzulenken. Das WLAN funktionierte gut genug und ich schaffte es, ein paar Aufgaben zu erledigen, bevor ich ins Bett ging. Der Schlaf kam schnell, ich war vom langen Tag erschöpft. Doch er hielt nicht lange. Gegen 3 Uhr morgens wachte ich von Schritten direkt vor meiner Tür auf. Jemand ging im Flur auf und ab, das Holz knarzte unter seinem Gewicht. Die Schritte waren nicht schnell, sondern langsam und absichtlich, als wollten sie gehört werden. Ich griff zum Handy und sah auf die Uhr. 13.13 Uhr. Ich blieb liegen und hoffte, die Schritte würden verschwinden, doch sie blieben. Stattdessen wurden sie lauter, näher. Ich setzte mich im Bett auf und lauschte angespannt, jeder Muskel in meinem Körper verkrampft. Dann hörten die Schritte auf. Die Stille war schlimmer als das Geräusch. Mein Herz schlug wild, während ich wartete, unsicher, was ich tun sollte. Dann kam ein leises Klopfen an der Tür. Nur einmal. Ich schlich mich aus dem Bett und näherte mich leise der Tür, um kein Geräusch zu machen. Es gab keinen Türspion, also konnte ich nicht sehen, wer draußen war. Ich erstarrte, bereit, mich zu verteidigen, falls nötig. Nach einer gefühlten Ewigkeit hörte ich die Schritte sich entfernen, gefolgt vom leisen Schließen der Nachbartür. Es dauerte lange, bis ich mich beruhigte und zurück ins Bett ging. Selbst dann fiel es mir schwer, wieder einzuschlafen. Die Knarzer und Klopfer blieben in meinem Kopf. In der Dunkelheit. Als der Morgen kam, war ich dankbar für das Sonnenlicht. Mein 2. Tag in der Stadt war arbeitsreich, was half mich abzulenken. Meetings füllten die Stunden und ich schaffte es, die Gedanken an die seltsamen Schritte und Klopfer in den Hintergrund zu drängen. Als ich abends zum Airbnb zurückkehrte, war es spät und ich war erschöpft. Trotzdem blieb die Erinnerung an die vorherige Nacht. Und ein ungutes Gefühl begleitete mich, als ich die Treppe zu meinem Zimmer hochging. Ich überprüfte 2-mal das Schloss, bevor ich ins Bett ging, und redete mir ein, es sei nur Paranoia. Was auch immer in dieser Nacht passiert war, ich hoffte, es würde sich nicht wiederholen. Doch gegen 3 Uhr morgens wachte ich wieder auf. Diesmal waren es keine Schritte, sondern das Geräusch der Türklinke, die rüttelte, als würde jemand versuchen, die Tür zu öffnen. Mein Herz raste und ich setzte mich auf, lauschte angespannt. Das Geräusch hörte nicht auf. Wer auch immer es war, war hartnäckig. Ich sprang aus dem Bett, die Augen auf die Tür gerichtet. Das Schloss war zwar verriegelt, aber die Tür selbst war alt und dünn. Wenn sie es wirklich versuchten, könnten sie wahrscheinlich aufbrechen. Plötzlich hörte das Geräusch auf und die Tür erzitterte unter 2 heftigen Schlägen. Es fühlte sich an, als würde jemand sie mit der Schulter rammen. Ich geriet in Panik, schaffte es aber, etwas zu rufen. Irgendetwas, um sie aufzuhalten. »Da ist jemand!« sagte ich mit zitternder, unsicherer Stimme. Es war das Erste, was mir einfiel, als würde ich jemandem sagen, er hätte das falsche Badezimmer betreten. Eine lange, angespannte Stille folgte. Dann hörte ich ein leises Grunzen, gefolgt von langsamen Schritten, die sich entfernten. Kurz darauf schloss sich die Nachbartür mit einem Quietschen. Ich stand da wie erstarrt, meine Ohren angestrengt, um jedes weitere Geräusch aufzufangen. Als ich mich endlich sicher genug fühlte, mich zu bewegen, setzte ich mich aufs Bett, zu verängstigt, um die Augen für den Rest der Nacht zu schließen. Am Morgen verlor ich keine Zeit. Es war mein letzter Tag in der Stadt, also packte ich so schnell ich konnte. Ich überprüfte jeden Winkel des Zimmers, um sicherzugehen, dass ich nichts vergaß. Dann nahm ich meine Tasche. Als ich in den Flur trat, warf ich einen Blick auf die Nachbartür. Sie war geschlossen und es gab keine Spur von Stan. Ich wartete nicht, um herauszufinden, ob er drin war. Ich rannte die Treppe hinunter und verließ das Haus, erleichtert, als ich mich entfernte. Mein letzter Arbeitstag verlief problemlos und ich war mehr als glücklich, an diesem Abend nach Hause zu fahren. Der Gedanke, dieses unheimliche Haus und Stan nie wieder sehen zu müssen, war ein großer Trost. Einige Monate später überwog die Neugier. Ich hatte Stan noch auf Facebook und beschloss, seinen Namen zu googeln. Ich werde seinen Nachnamen nicht nennen, aber was ich fand, drehte mir den Magen um. Eines der ersten Ergebnisse war ein Zeitungsartikel über seine Verhaftung. Er war dabei erwischt worden, wie er einen Barkeeper in derselben Stadt überfiel, in der wir gewohnt hatten. Der Überfall geschah nur Wochen, nachdem ich gegangen war. Im Nachhinein versuchte ich mir einzureden, dass er mir in jener Nacht nichts hätte antun wollen. Vielleicht war er betrunken und verwirrt und verwechselte mein Zimmer mit seinem. Wenn er mich wirklich hätte ausrauben wollen, hätte er die Tür eintreten können. Und als ich schrie, hörte er auf und ging, als hätte er nicht gewusst, dass jemand drin war. Trotzdem bleibt die Tatsache, Stan war gefährlich und ich hatte eine unheimliche Begegnung. Ich hatte Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist.